Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da wusste ich nicht, dass ich in dieser Woche und auch heute wieder bei der Betrachtung die Bestätigung gefunden habe, dass es das richtige Thema ist. Obwohl ich schon vor Wochen ausgesucht habe, finde ich jetzt die Bestätigung, dass Gott diesen Termin heute mit diesem Thema mir gegeben hat. Wir werden sehen, ob das auch so ist. Wir leben ja in einer sehr angespannten Zeit. Wir nehmen in unseren Betrachtungen, gerade in diesem Vierteljahr, das Thema durch Gemeinschaft oder Gemeinde und Gesellschaft. Und diese beiden Gegensätze, die beschäftigen uns immer wieder. Wir können von Jesus sehr viel lernen, wie er sich damals, als er auf Erden war, verhalten hat. Es ging ja auch um Gemeinde, Gemeindegründung, die wahre Gemeinde, die Wahrheit und was die Welt macht. Krasse Gegensätze damals, und ich denke, wir können so einiges von ihm lernen, aber wir müssen auch heute umdenken und neu denken. Denn wir haben auf der einen Seite heute doch die krasse Situation, hier die Gemeinde, die mit ihren Werten, die Gott uns geschenkt hat, mit den Geboten und seinem Wort leben will. Und auf der anderen Seite haben wir eine vielfältige und sehr unterschiedliche Gesellschaft, die auch Werte hat, die aber häufig ja aus Menschen herausgekommen sind, die sie aufgestellt haben, manchmal egoistisch, manchmal sehr einseitig, manchmal auch sehr ungerecht. Wir dürfen ja nicht nur hier in unser Land hineinschauen, in Deutschland, wir sehen das mal global, was da alles geschieht. Denn die Welt ist ja das, was Gott geschaffen hat. Und da soll auch Gerechtigkeit sein, da soll die Gemeinde sich entwickeln, soll Zeugnis geben, soll Vorbild sein. In diesen Gegensätzen kann man sich gut vorstellen, dass immer wieder Streit und Konflikte entstehen. Gemeinde und Gesellschaft. Ich lese ein Wort zu Anfang von Paulus, was er an Kolosser geschrieben hat, Kolosser 3, 12 bis 14. Kolosser 3, 12 bis 14. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage eine den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Und wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Hier fordert Paulus von der Gemeinde ein aktives Tun. Zieht an, als die Heiligen, als die Auserwählten, als die Besonderen, diese Werte, die von Gott kommen, die Gott möchte. Erbarmen, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, Liebe. In der Gemeinde zu Kolosser damals war auch ein sehr unterschiedlicher Wachstum passiert. Die Gemeinde war gegründet worden von Paulus. Es waren die christlichen Werte, die von Gott gekommen sind, die er von Jesus erhalten hat und weitererzählte. Aber es vermischten sich jüdische und griechische Weisheiten und Werte untereinander. Und es gab immer wieder so Streitfragen, was ist denn nun dieser neue Glaube? Was gehört alles dazu? Müssen wir trennen? Sie lehrten beispielsweise in Kolosser, wir müssen die Engel anbeten. Wir müssen die Engel um Gnade bitten. Und das tun wir so, indem wir uns enthalten von gewissen Speisen und Getränken, werden wir den Engeln ähnlicher und dienen damit Gott. Eine Philosophie, die man nicht verstehen kann, aber sie war so ein Teil dessen, was in Kolosser damals gelehrt und gelebt wird. Wir haben ja auch heute sehr viel weltliche und religiöse Weisheiten, die man untereinander vermischt. Aus Überlieferungen und neuen Erkenntnissen, die hinzukommen, gibt es ganz neue Glaubensrichtungen. Wenn ich nur mal daran denke, wie die Verehrung von Außerirdischem, Außergewöhnlichem zunimmt, wie die Menschen diesem nachjagen. Und da ist was etwas Unbegreifliches und da muss ich dabei sein. Ne? Was man nicht verstehen kann, da ist der Reiz heute da. Nicht das, was uns die Bibel sagt, verständlich, klar und einfach. Und Werte wie herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, ertrage den einer den anderen und zieht über alles dann die Liebe noch darüber. Das sind Gesetze und werde, die man heute eigentlich nicht mehr findet. Heute gilt das Gesetz des Stärkeren, des Mächtigen. Recht und Gerechtigkeit, ja, die bleiben doch oft auf der Strecke. Wir brauchen doch nur in die Welt hineinzuschauen, die täglichen Berichte, die wir hören. Und ich kann mich immer aufregen, wenn ich solche Ungerechtigkeiten sehe und kann nichts dagegen tun. Aber es ist halt nun einmal so, ich meine, gut, es gibt in vielen Bereichen auch bei uns noch gute Familien, die diese Werte halten. Und es ist gut so, dass wir die haben. Denn dann kann die Welt weiter bestehen. Es gibt auch Vereine, soziale Einrichtungen, die vieles Gute tun. Wir erleben das jetzt wieder in Italien unten, wo viele Menschen hilfsbereit sind und helfen. Aber es ist vor Ort. Es ist ja nicht hier bei uns. Es ist weit weg, relativ weit weg. Und wir sehen die vielen Ungerechtigkeiten, die geschehen. Das tut weh. Also mir tut es weh, wenn ich da nichts tun kann. Und ich habe die christlichen Werte auf meiner Seite und sage, das wäre doch das Ideale, wenn Menschen alle so leben würden, wie es hier die Bibel uns zeigt, dann wäre doch Harmonie und Nett und Freundlichkeit alles in Ordnung. Wie geht es euch? Habt ihr euch schon einmal ungerecht behandelt gefühlt oder falsch verstanden worden? Da sagt jemand etwas über euch und ihr wisst genau, das stimmt nicht. Aber es macht die Runde und die Menschen gucken euch so komisch an und ihr wisst gar nicht genau, um was es dabei geht. Oder wir selbst haben mal etwas gesagt über einen anderen, was wir gar nicht so meinten. Aber der andere hat es falsch verstanden, erzählt es weiter, macht doch was dazu. Und schon passiert irgendwas so im Umfeld, wo man merkt, hier ist die Harmonie gestört. Das ist unsere Welt. Nicht die, die so weit weg ist, sondern die, wo wir erleben. Und es sind so viele kleine Dinge im Leben, die jeden Tag passieren können, die Harmonie und Gemeinschaft, Gemeinsamkeit zerstören können. Ich meine, wir begehen keinen Mord, wir brechen nicht in eine Bank ein, das liegt uns ferne. Aber wir können auch als Adventisten in einen Streit mit hineingezogen werden. Wir können vielleicht sogar Streit verursachen, ohne dass wir es wollen. Und dann stehen die Anschuldigungen im Raum und es ist schwer, das alles wieder zu regeln. Es kann gute Beziehungen, die vorhanden sind, zerstören. Man weiß nicht genau warum. Um es wieder ins Reine zu bringen, gehört sehr viel dazu. Deshalb habe ich mir heute das Thema, und das ist genau das, was in der Woche auch heute in dem Kalenderzettel stand, wie gehe ich damit um, wenn ich Schuld und Recht und Vergebung haben möchte und sehe auf der anderen Seite die viele Ungerechtigkeiten. Und im zweiten Teil habe ich mir die Frage gestellt, wie nimmt es Gott denn? Wie sieht Gott Schuld, Gerechtigkeit, Sünde, Vergebung? Das sind spannende Themen für mich gewesen. Und ich habe einmal so nachgeschaut, wo gute Ratschläge für Menschen sind. Ich habe Bücher gefunden, wo dann Ratschläge gegeben werden, wenn Streit ist, wie man sich verhalten soll, wie man aufeinander zugehen soll, was man tun soll. Ja, das sind alles gute Ratschläge, aber ob sie wirklich helfen, das ist die andere Seite. Ne? Nach meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, in sehr vielen Jahren, jetzt auch innerhalb der Gemeinde, geht es im Wesentlichen um drei Dinge. Deshalb kann ich die auch nur kurz ansprechen, aber ich kann auch nicht auf den einzelnen Fall eingehen. Aber es ist das Grundsätzliche, wo ich meine, das ist ganz wichtig, was wir beachten können, wenn es um Streit und Schuldfrage und Vergebung geht. Das Erste, wenn es einen Streit gibt, sind es mindestens zwei Parteien, die sich nicht verstehen. Die eine Seite, die andere Seite, man weiß vielleicht gar nicht mehr, warum der Streit entstanden ist. Aber es ist ein Missverständnis da, ein Grund war Ursache, damit man sich nicht mehr so versteht. Irgendwas liegt dann zugrunde. Und wenn es dann noch weitergeht, es wird vielleicht verletzend und persönlich, man wird persönlich angegriffen, ja, dann geht es unter die Haut. Dann ziehen wir uns auch gerne zurück und es entwickelt sich so eine unangenehme Atmosphäre zwischen Freunden, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Gruppe, in der man das erlebt. Wir hören doch sehr oft von Nachbarschaftsstreit, ein Wort, was wir immer wieder hören, in der letzten Zeit auch. Ja, da geht es mal um Lärmbelästigung, da wird gegrillt und da riecht es dann, weil wir den Balkon drüber haben. Oder da ist ja jemand auf meinem Parkplatz, den ich ja beanspruche für mich, und schon steht ein anderer drauf und ich kann nicht parken. Es gibt so viele Kleinigkeiten, wo man sich ärgern kann und wo auch mal so ein bisschen Ärger in einem drin bleibt, und ich sage es dem anderen aber nicht. Aber es ist was zwischen uns. Es ist komisch und es fühlt sich auch komisch an, wenn ich den anderen sehe und ihm begegne. Wir wollen gar nicht von den krassen Fällen reden, die da passieren, die man täglich so hört. Denn ich meine, diese krassen Fälle wie Mord und Untat und die Anschläge, was da alles passiert, ja, die sind furchtbar. Die regen mich auch und euch bestimmt auch auf. Aber was können wir tun dagegen? Wir sind machtlos. Wir sehen das wohl im Fernsehen. Wir nehmen Anteil. Missionsbericht heute. Ja, das war so ein typisches Beispiel dafür. Was geschieht, wenn da Menschen umgebracht werden? Dann sagt man, Moment, was denken die nur? Wie kann es Menschen geben, die sowas machen? Aber auch die kleinen Dinge, die in unserem Umfeld passieren, die zerstören doch Harmonie, Gemeinschaft und das Gemeinsame. Die Bibel gibt uns einen Ratschlag in Jakobus 1, Vers 19. Wir haben heute Morgen mal ganz kurz das so angeschnitten. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder und Schwestern, ein jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das ist eine Empfehlung, die uns die Bibel gibt. Sei schnell zu hören, das heißt, höre genau hin, was da gesagt wird, damit du auch unterscheiden kannst. Höre genau hin, aber wenn du dann reagierst, lass dir Zeit. Reagiere nicht so spontan, aus dem Inneren heraus, aus dem ersten Gefühl, da macht man manches falsch, dann lass dir Zeit. Lass dir Zeit zum Reden und erst recht langsam zum Zorn. Also, es müssen zwei Parteien da sein, die miteinander Streit haben, wo ein Grund vorliegt, Ursache, die Harmonie zerstört. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie gehe ich dann damit um? Wie gehe ich mit dieser Situation um? Mit Situationen, wo ich nichts mehr zu tun habe, da haben zwei Menschen Streit, ich bin der Neutrale und stehe außen und kann dann vielleicht beurteilen, dann bin ich auch schlau. Dann habe ich auch Lösungen, gute Vorschläge und Ratschläge. Das musst du so machen, das war falsch bei dir und so. Das fällt uns vielleicht noch leicht, über andere zu urteilen. Aber wenn es uns selbst persönlich betrifft, dann sieht das anders aus. Wenn wir dann nicht bereit sind, das Problem, um was es geht, gemeinsam auf den Tisch zu legen und darüber zu reden, ich muss wissen, was in dem anderen vorgeht, was seine Gründe sind, warum er so entschieden hat, wie er sich entschieden hat, warum er so denkt. Was liegt bei ihm dahinter? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Warum reagiert er so, wie er reagiert? Warum ist er auf meinen Parkplatz gefahren? Warum muss er ausgerechnet am Freitag, wo ich lüften will, drunten grillen? Und der ganze Dunst zieht bei mir ins Zimmer hinein. Kann er nicht vorher Bescheid sagen? Ne? Dann so die kleinen Dinge, die passieren. Und wenn ich nun nicht mit ihm rede, ja, dann bleibt das doch zwischen uns stehen. Und ich werde mich beim nächsten Mal wieder ärgern. Und wie oft passiert es dann, die guten Ratschläge, geh hin, red mit ihm, vielleicht lädt er dich ein, mitzumachen, mitzugrillen. Ne? Ja, die einfachste Lösung. Ja, und wenn erst recht jeder auf seinem Recht besteht, wenn die zwei zusammenkommen und wollen das aus der Welt schaffen, er hat Recht und er hat Recht. Ja, wer hat Recht? Wer sagt denn, was Recht ist? Denn jeder beharrt auf dem, was er doch für richtig findet. Und wie soll man da, wenn nicht die Wahrheit auf den Tisch gelegt wird, miteinander klarkommen? Und dann kommt noch etwas hinzu. Menschen sind ja bereit, miteinander zu reden, aber sie reden dann nur das, was sie sagen wollen, was ihnen so in den Kram passt, was ihrer Situation entspricht. Sind wir bereit, bei Streit, es muss nicht mal der Streit, bei Missverhältnissen untereinander, die volle Wahrheit anzusprechen? Da kommen wir am besten mit rum, das ist meine Erfahrung. Wir legen sie auf den Tisch, versuchen, den anderen zu verstehen. Und wenn wir in dem Gespräch nicht in eine Einigung kommen, dann müssen wir halt auch Zeit nehmen, langsam damit umgehen. Und ich denke, in dieser Situation, wo Menschen bereit sind, so miteinander umzugehen, da herrscht eine ganz andere Harmonie, eine ganz andere Freundschaft, eine ganz andere Atmosphäre, wie als wenn man das so im Stillen immer wieder mit sich nach Hause nimmt. Wenn es weiter in uns bleibt, wenn wir immer noch so unzufrieden sind mit der Situation. Heute schrieb Schwester Weidt, es war ein Jahr lang, wo das dauerte, vielleicht habt ihr es gelesen heute früh im Kalenderblatt, kam jemand auf sie zu, hat ihr Anschuldigungen gemacht in der Gemeinde und sie wussten nicht, was damit los ist. Und er ließ auch nicht mit sich sprechen und sie gingen so ein Jahr lang. Und erst nach einem Jahr war er bereit, zu ihr zu gehen, sich zu entschuldigen. Und sie nahmen sich in die Arme und sagten, ja, vergiss es. Ich denke, wenn so eine Situation in unserer Umwelt herrscht, wo wir über diese Dinge wirklich hinwegkommen können, sagen können, komm, es war ja nicht so schlimm, vergessen wir das doch, dann können wir auch vergessen, nicht nur vergeben, dann ist es vorbei. Man hat dann die Atmosphäre, man sagt, hier fühle ich mich wohl, du bist mein Freund. Wir verstehen uns wieder. Das ist so eine ganz andere Atmosphäre, wie als wenn der Streit jahrelang schwellt und immer so in uns brennt. Und wenn wir uns begegnen und in die Augen sehen, dann können wir uns nicht in die Arme nehmen. Es wäre so schön, wenn man das tun kann, wenn irgendwas ist, offen über die Sache zu reden, die Wahrheit zu sagen. Und ich will die Hintergründe, die wahren Bedürfnisse ergründen und hören und wissen. Und dann entscheiden wir uns beide, dass wir den besten Weg gehen mit Jesus. Denn da ist ja noch jemand da, der verbinden kann, der uns helfen kann. So sagt Jesus in Matthäus 18, die kennen wir die Stelle sehr gut, wenn Streit in der Gemeinde oder wo entstanden ist, dann schreibt Jesus hier in Matthäus 18, Matthäus schreibt das, Vers 15 bis 17, das ist dann auch der biblische Weg. Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch ein oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Ein Wort, was ich übertragen will. Wenn also irgendetwas ist, dann ist der erste Schritt nicht, zu dem Dritten zu reden, hinter dem Rücken des anderen, sondern geh doch auf ihn zu. Ich habe ein Beispiel in der Gemeinde bei uns in Wiesbaden, wo ich noch in Wiesbaden war, gehabt. Da hat eine Schwester sich immer aufgehalten, meine Frau hat die Gemeinde geputzt, die hat sich immer aufgehalten, dass die Fensterbänke nicht sauber wären. Meine Frau sagte, ich habe die geputzt. Nur an den Tagen war Wind. Und ihr wisst ja, wenn Wind ist, dann darfst du jetzt putzen. Am nächsten Tag ist schon wieder der Staub da. Aber sie hat es nicht meiner Frau gesagt, sondern sie hat es so in der Gemeinde erzählt. Die Schwester Schneider putzt nicht richtig. Ich habe das auch dann hintenrum vernommen. Sagt, komm, Gisela, wir gehen sofort zu ihr. Sind zu ihr gegangen und sagen, du, Schwester, sowieso, du sagst hier, es wäre nicht richtig geputzt. Wieso kannst du das sagen? Ah ja, hier ist Staub. Ja, hast du da mal dran gedacht, woher der kommt? Wir haben offen drüber geredet. Sagt, oh, ist ja gar nicht so schlimm, das habe ich auch. Entschuldigung vielmals. War vergessen. Wenn das nicht so gewesen wäre, wenn wir nicht aufeinander zugegangen wären, dann hätte sie noch einem halben Jahr gesagt, tschüss. Man tut sich gar nicht weh, wenn man bei der Wahrheit bleibt und auf den anderen zugeht und auch mal sagt, du, ich habe was falsch gemacht. Ich habe da falsch gedacht. Ich lag falsch, hatte eine falsche Information gehabt. Wir reden miteinander und werden uns einig. Der zweite Schritt ist, und wenn wir das machen, und es ist so, dann haben wir den Nächsten und mich gewonnen. Wir haben den Bruder gewonnen. Es ist wieder alles in Harmonie. Und ich denke, wenn es dann ausartet, wenn es nicht so geht, dann ist der biblische Weg schon der richtige. Dann soll man weitergehen. Also auch mit Zeugen drüber reden, die neutral sind, die etwas beurteilen können, die unser Vertrauen haben. Die mitnehmen und sagen, wir haben hier Streit, versuch du da mal, das zu regeln. Ein guter Weg. Und erst dann soll es in die Öffentlichkeit. Wenn es das nicht und keine Frucht bringt, erst dann soll es in die Öffentlichkeit. Heute erleben wir das ganz anders. Heute werden Dinge, die passieren, in die Öffentlichkeit gebracht und miteinander redet man gar nicht. Man sieht, wie falsch gepolt wir in der heutigen Zeit sind. Auch die Jünger hat diese Frage der Vergebung immer wieder beschäftigt. Wir kennen das, Petrus sagte, Herr, wie oft soll ich denn vergeben? 490 Mal. Das hat ja Jesus gar nicht gesagt. Ne? Wir kennen ja die Bildersprache, die Gleichnissprache von Jesus, wie er Menschen hinführen will zu Gedanken, sagt, du willst du dich hinsetzen, willst du eine Strichliste machen, hier ist eine Kleinigkeit passiert und du nimmst es immer wieder übel. Strichliste und jetzt will ich nicht mehr und jetzt ist Schluss. Petrus muss das lernen, dass es einfacher ist zu vergeben. Auch wir sollen dazu bereit sein, dass es möglich ist. Das sind die beiden Punkte. Wenn zwei Parteien zerstritten sind, dann muss man die Gründe, die dazu geführt haben, auf den Tisch legen. Beide Seiten müssen die volle Wahrheit sagen. Und wenn das auf den Tisch ist, man hat Missverständnisse ausgeräumt oder man hat gegenseitig voneinander gelernt. Auch das ist ja ein Weg. Ne? Ich habe das falsch verstanden, ich habe das so gar nicht gewusst. Ich habe jetzt von dir gelernt, nehme das an und dann wächst man doch nur. Dann ist Harmonie da, dann ist alles in Ordnung. Und das Dritte, was ich immer wieder feststelle, wir müssen wollen. Wir müssen dazu bereit sein. Und wir als Christen sollen das doch eigentlich sein. Aber wie oft finde ich das, dass Menschen verhärtet sind? Ihr Standpunkt ist der richtige und dabei bleiben sie. Da wird mit dem Kopf durch die Mauer gegangen und sie bleiben dabei. Stur. Jesus sagt in Matthäus 5, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. So ist es euch gesagt im Alten Testament. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Er hat es ja noch viel mehr verlangt. Da sollen wir über unseren Schatten springen und sollen sogar denen vergeben und sie lieben und nicht hassen, die uns Böses tun. Und wie kann es ausgehen, wenn wir, wie Schwester Weites heute Weigt schreibt, sie hat geduldig immer wieder diese Person gegenüber angesprochen, ist immer wieder freundlich auf sie zugegangen, hat ihr nie Vorhaltungen gemacht. Das ganze Jahr. Sie war geduldig. Und dann hat Gott eingegriffen und die Entschuldigung kam, alles war wieder in Ordnung. Viele von uns sind verheiratet. Wenn der Partner mal einen Fehler begeht, wenn er mal ein falsches Wort sagt, morgens, weil man noch nicht gut ausgeschlafen ist, und wir kriegen sie in die falsche Kehle, ne? Ach, dann ist man doch schnell bereit, komm, vergiss es. Wenn man sich liebt, dann kann man sehr vieles schnell vergeben. Liebet eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Wenn ich meine Frau liebe, dann kann sie auch mal was Falsches sagen. Dann sage ich, komm, hast mit der Stuss geredet. Vergiss es. Ne? Also sagt sie mir aber auch. Beruht auf Gegenseitigkeit, nur sind wir uns wieder einig. Ne? Aber einem Feind zu vergeben, ich bewundere die Menschen, wenn man das so liest, die schweres Leid erlitten haben und dann sagen können, ich vergebe dir. Man hält immer wieder gerne die Schuld vor. Man zahlt es gerne heim. Dem will ich es zurückgeben, was er mir Schlechtes getan hat. Das ist so die Grundeinstellung von Menschen. Wie du mir, so ich dir. Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das sind so die Werte, die man heute so allgemein hört. Aber liebe deine Feinde, geh auf die zu, die dir nicht gut wollen, sprich mit ihnen, sei freundlich nach wie vor. Wenn zwei sich wieder finden, ich finde das ein harmonisches, wunderbares Verhältnis, wenn sie wieder zusammengekommen sind. In dieser Atmosphäre, in diesem Klima, da fühle ich mich wohl. da ist meine Welt, da ist meine Heimat, da ist meine Gemeinde. Wir haben das jetzt erlebt, dass meine Frau sehr krank war, die ja noch immer ein bisschen damit zu tun hat. Die Anteilnahme der Gemeinde von Geschwistern, von denen ich es nie erwartet habe, die vorbeikamen, einen Blumenstock gebracht haben, die angerufen haben, die nach dem Gottesdienst bei uns vorbeigekommen sind. Wir haben zu Hause an Hauptstädten geguckt und die kamen vorbei und haben von der Gemeinde Grüße mitgebracht, haben uns erzählt, wie es war. Diese Anteilnahme, die ist so viel wert. Und das schätze ich in unserer Gemeinde, in einer guten Gesellschaft, die in Harmonie miteinander leben will. Denn Vergebung ist keine Formsache. Vergebung ist eine Herzensangelegenheit. Da muss das Herz dabei sein. So, und das hat mich dazu gebracht, zu überlegen, wie sieht Gott das denn? Denn wenn ich allgemein so die Meinung der Menschen höre, dann sagen sie, ja, Gott ist doch ein Gott der Liebe. Gott vergibt alles, was wir machen, denn das ist ja so seine Aufgabe. Wir erwarten sogar von Gott, dass er alles vergibt. Gibt es eine Pauschalvergebung? Gibt es eine Allvergebung, dass Gott alles und allen vergibt? In 1. Johannes 2, Vers 1 und 2 steht etwas Interessantes. 1. Johannes 2, 1 und 2. Dort schreibt Johannes, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Sind wir uns klar darüber, wenn wir in die Welt hineinschauen, mit all den Ungerechtigkeiten und Taten, die da passieren, Jesus ist auch für die gestorben. Jesus ist bereit, für die Sünden der ganzen Welt zu zahlen. Er hat gezahlt für die Sünden der ganzen Welt. Dass es angenommen werden muss, dass es wohl ein Angebot gibt, aber nicht durch das Angebot auch alle gerettet werden, das ist die andere Seite. Das ist die Seite Gottes. Gott ist ein Gott der Liebe, der vergibt, wenn man zu ihm kommt. Er ist aber ein Gott der Gerechtigkeit. Gott lässt nicht alles zu. Und wenn er es jetzt zulässt, dann wird es eines Tages einmal bezahlt werden müssen. Ein Gott der Liebe und ein Gott der Gerechtigkeit. Schauen wir das mal in Beispielen an. Ich nahm drei Beispiele, die wir sehr gut kennen, aus der Bibel. Die erste Situation ist die Schöpfung. Kennen wir, da geht es um zwei Menschen. Die Voraussetzungen für sie waren doch sehr gut. Sie waren vollkommene Wesen, sündlos geschaffen, lebten mit Gott, redeten mit ihm. Eine Harmonie war vorhanden im Garten Eden. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sowas wünsche ich mir auch. Aber warum, das sind die Fragen, die man sich dann stellt, warum hat Gott ihnen hier Grenzen gesetzt? Warum sagt er zu ihnen, du darfst alles, aber von dem einen darfst du nicht? Das ist das eine. Gott gibt hier ja schon die Versuchung mit in den Garten hinein. Ist das ein Gott der Liebe, der den Menschen versuchen will, dass er auch gehorsam ist? Frage lasse ich mal offen. Die Menschen haben gesündigt. Wir kennen das, wie es ausgeht. Wir wissen, was kam. Der Böse hat sie überwunden. Doch Gott blieb bei seiner Entscheidung. Er sagte, wenn du davon isst, musst du sterben. Wenn du davon isst, musst du die Folgen deines Ungehorsams tragen. Ich bin bereit, dir zu vergeben. Und er schuf einen Plan, der ja einmalig ist. Er sagte, aber wenn du an mich glaubst und wieder zurückkehrst und mir nachfolgst, dann habe ich, wie Johannes schrieb, einen Fürsprecher beim Himmel, Jesus Christus, der unsere Schuld schon bezahlt hat. Das sagte er schon Adam und Eva. Und ich denke, sie haben in ihrem Leben sehr viel gelernt. Sie konnten dem Tod nicht entkommen. Sie mussten sterben, so wie der Tod zu uns allen durchgedrungen ist. Aber Gott hat den Weg der Erlösung schon damals gleich im Paradies gelegt, der bis heute besteht, der Menschen, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, die Harmonie und Offenheit haben wollen, auch gerettet werden können. Gott schuf diesen Ausweg, weil er ein Gott der Liebe ist, die keine Grenzen kennt, aber ein Gott der Gerechtigkeit, der uns unsere Grenzen aufzeigt. Und Grenzen sind gut, denn wieder mal zwei Parteien, die sich streiten, wenn ich deine Grenze überschreite, wird es Streit geben, umgedreht genauso. An der Grenze sollen wir Stopp sagen, denn da beginnt die Freiheit des anderen. Das zweite Beispiel ist die Sündflut. Die liegen also kurz hintereinander, diese Beispiele, die drei. Aber damals ging es um viele Menschen. Sie hätten doch eigentlich, nachdem sie aus dem Paradies ausgewiesen worden sind und sich vermehrt haben und den Weg Gottes kannten, und ich nehme an, dass Adam, der ja bis da 1000 Jahre alt wurde, das ist ja unvorstellbar heute, den Menschen sehr vieles erzählt hat, was er mit Gott selbst erlebt hat und wie es im Paradies war und wie es weiterging. Also diese Geschichten waren bekannt. Und trotzdem lesen wir, als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Auch hier, ein Gott der Liebe, wie kann er sagen, ich vertilge das, was ich geschaffen habe? Warum hat er bei Adam und Eva nicht gesagt, na, war ja nicht so schlimm, komm, ich mache hier wohl ein Gebot, du hast zu betreten, aber Strichstunde, fangen wir von vorn an. Nein, Gott stellt Gebote auf, die bleiben und wenn sie überschritten werden, werden die Folgen kommen. Die Menschen hier waren voll Bosheit, voll Böse, Bösartigkeit. Sie haben bestimmt nicht mehr an Gott geglaubt. Und als Noah dann über 100 Jahre die Arche baute und predigte, und warum machst du das? War es ihnen egal. Und als dann der Regen kam, die Flut kam, und das Wasser immer mehr stieg, was war ihre Rettung? Wo war der Gott der Liebe? Warum hat er die Tür zugeschlossen? Warum hat er 8 Menschen überhaupt ausgesucht, die für ihn wert waren, überleben zu können? Diese Fragen, die sind ja offen, ich kann sie nicht beantworten. Aber ich weiß, was die Bibel uns dazu sagt. Noah und seine Familie waren gläubig. Sie glaubten an Gott und sie bauten die Arche genau nach den Anweisungen Gottes. Und ich glaube, wenn sie nicht so gebaut hätten, wie Gott es vorgesehen hat in seinem Bauplan, dann wäre die Arche gar nicht fähig gewesen zu schwimmen. Denn Noah hätte bestimmt gesagt, das schwere Holz, da nehme ich lieber leichteres. Was soll das? Das kann ja gar nicht schwimmen. Wie geht es überhaupt? Ne? Diese Wenn und Aber, die dann kommen. Nein. Gott sagt manchmal etwas im Voraus, er macht einen Plan und wenn ich ihn nicht glaube, ja, dann muss ich die Folgen tragen. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Er will und er wollte bestimmt auch bei der Sündflut, durch die lange Zeit, wo Noah baute, dass die Menschen zur Vernunft kommen, dass sie gerettet werden, dass sie umkehren. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Es war zu spät. Der Zeitpunkt der Rettung war verpasst und Gott macht einen Schlussstrich. Es wäre doch schlimm, wenn wir leben in der Endzeit, sagen, es geht ewig so weiter. Gott macht auch jetzt einmal einen Schlussstrich. Und ich sage nur immer, wir haben dann nicht die Botschaft des Weltuntergangs, der Katastrophen, sondern wir haben die Botschaft der Erlösung, des Neuanfangs, des Heilwerdens, des ewigen Lebens. Eine ganz andere Sicht, der Botschaft. Aber sie kommt. Sie kommt. Die dritte Situation, die ich noch anführen will, ist Sodom und Gomorra. Was mir dabei auffiel, wir kennen ja die Geschichte, es war ein großes Geschrei, was über Sodom und Gomorra ging, denn ihre Sünden waren so schwer und Gott wollte die Stadt vernichten. Wir kennen die Situation von Abraham, wie er handelte. Gott ließ mit sich handeln, mit sich sprechen. Gott ist also nicht so stur, dass er sofort nur entscheidet, sondern er lässt auch mal unsere Gedanken zu. Wir dürfen mit ihm reden darüber. Aber die Leute in Sodom und Gomorra fanden die Warnung von Lot lächerlich. Redet doch mal heute mit Menschen. Und ich finde das immer wieder, da wird von Gott gesprochen, da wird vom Himmel gesprochen, da wird von dem Leben nach dem Tod gesprochen. Und dann sitzt aber einmal oben einer auf der Wolke und guckt herunter. Was ist denn das für ein Glaube? Ist das lächerlich? Ist es lächerlich, wenn ich die Bibel lese und die gibt uns so viele Weisheiten und Offenbarungen und ist eigentlich so logisch und verständlich? Ich finde da gar keinen Widerspruch drin. Wenn ich auch nicht alles verstehe, das muss ich ja gar nicht, aber einen Widerspruch finde ich nicht. Und Gott gibt mir auf jeder Seite dann den Weg vor, bitte, du kannst dich entscheiden. Entweder zur Rechten oder zur Linken. Wenn du dich richtig entscheidest, kommst du in den Himmel. Wenn du dich schlecht entscheidest, wirst du untergehen. Die Alternativen bietet Gott an, die Entscheidung treffen wir. Und Gott ist bereit zu vergeben. Denn all die Menschen, die gerettet werden, sind nicht sündlos. Alle Menschen sind Sünder. Aber Gott sagt, ihr habt einen Fürsprecher bei mir. Und wenn du an ihn glaubst und deine Sünden ihm übergibst, dann bist du rein. Herrlich. Schön, das zu wissen. So gibt es noch viele Berichte in der Bibel, die man aufführen könnte, wo Gott den Weg der Gnade immer wieder als erstes zeigt, aber wenn die Menschen nicht wollen, zwingt er niemanden zum ewigen Leben. Gott zwingt niemanden zum Glauben. Gott zwingt niemanden zu seiner Nachfolge. Gott lässt uns freie Entscheidung. Jesus kam in diese Welt, um durch seinen Tod dieses zu vollbringen, das Lösegeld zu zahlen. Er sagt aber dann auch Worte, die mir immer sehr schwer fallen, wenn ich sie lese und darüber nachdenke, in Matthäus 7 beispielsweise. Vers 13 ist es, geht ein durch die enge Pforte, denn es sind wenige, die ihn finden. Das ist halt die Realität. Gott zwingt niemanden, aber geht ihr ein durch die enge Pforte, die ist da. Du brauchst ihn nur zu suchen und dann durchzugehen. Oder in Vers 21, es sind nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, die in das Himmelreich kommen. Also hier sind Menschen, die sagen, Herr, Gott, ich glaube an dich, ich lebe mit dir, ich mache alles richtig, nach meiner Meinung. Die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Die Grenze, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das darfst du, das sollst du nicht tun. Und Jesus sagt das Wort dann zu ihnen, ich kenne euch nicht. Obwohl sie sagen, Herr, Herr, sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Das klingt sehr hart und sehr konsequent, ist es ja auch. Aber das schließt doch nicht aus, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Paulus schreibt in Galater, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwas von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, damit du nicht versucht werdest. Einer trage des anderen Last. Wenn ihr das tut, dann habt ihr das Gesetz Christi erfüllt. Einer vergebe dem anderen, Wenn ihr vergebt, dann wird euch vergeben. So einfach ist es. Und wenn ich diese Woche sehe, das Thema heute, den Missionsbericht, und sehe die Ungerechtigkeiten, dann muss ich nochmal sagen, ich kann bei vielem nichts tun. Dann fühle ich aber in mir, dass diese Ungerechtigkeit für mich grausam ist. Aber wo ich lebe, wo ich mit Menschen umgehe, wo ich meine Familie und meine Hausgemeinschaft habe, meine Gemeinde habe, da sollten, wenn Meinungsverschiedenheiten auftreten, Wege offen sein, um wieder diese gute Harmonie zu schaffen. Man sollte nicht nachtragend sein, dem anderen Vorhaltungen machen, auf sein Recht bestehen und aufeinander zugehen und auch den anderen mal vielleicht ohne Worte in den Arm zu nehmen und zu sagen, komm, vergiss. Was ist das schon alles mit dem, was uns von Gott geboten wird? Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Und ich denke, wenn wir diesen Vorsatz haben, in der Gemeinde, in der Welt, in der wir leben, in unserem Umfeld, dann haben wir diese Harmonie und dieses Gefühl der Situation, in der wir uns wohlfühlen. Und ich möchte uns allen das mitgeben, dass wir uns wohlfühlen, dass wir den richtigen Weg finden. Und ich spreche aus Erfahrung, wenn ihr einem Menschen wirklich vergebt und ihr habt dann einen Bruder und eine Schwester wieder gewonnen, das ist ein Glücksgefühl. Ihr werdet selbst daran wachsen und sehr viel Gutes mitnehmen für euch selbst in eurem Leben. Das kommt auf euch zurück. Deshalb, wenn irgendwas ist, lasst kein, wie sagt der Sprichwort, lasst nicht die Sonne über deinen Zorn untergehen. Ne? Reinige das jetzt noch. Und wenn das geschehen kann, wir können das auch wirklich tun, mit vollem Herzen, wir wollen das tun, dann ist Gott mit auf unserer Seite. Und das wünsche ich euch für die Zukunft. Amen. Amen.